Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr habt unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast gefunden. Gratulation schon mal dazu. Denn so viele Hamburg-Insider-Geschichten findet ihr sonst nicht so leicht. Immer am Montag gibt's ja eine neue, frisch um 12 Uhr online gestellt. Freut euch auf mehr als 500 Folgen. Wie sieht der Krieg der Zukunft aus? In der Ukraine kriegen wir gerade einen Eindruck davon. Noch wichtiger aber, wie können wir solche Kriege in Zukunft vermeiden? In dieser Themenwoche dreht sich alles im wahrsten Sinne des Wortes um Krieg oder Frieden. Mein Gast ist der Drohnenexperte Oberstleutnant Andreas Rapp von der Bundeswehr hier bei uns in Hamburg. Erklären Sie uns doch bitte mal Ihren Werdegang.
Guten Tag, Herr Stehn.
Moin.
Ich bin seit knapp 30 Jahren Soldat. Ich war in verschiedenen Verwendungen. Ich habe bei der Panzertruppe angefangen. Ich bin in den letzten Verwendungen bei den Vermeldern gelandet. Ich habe den Generalstabslehrgang besucht vor einigen Jahren. Und das ist jetzt eine meiner Verwendungen, die ich halt habe im Rahmen meiner Dienstzeit, dass ich jetzt die Erfahrung und Expertise, die ich die letzten knapp 30 Jahre gewonnen habe, einbringen kann im Sinne von, ich analysiere, was passiert in der Welt, was passiert in den Kriegen, die in dieser Welt stattfinden und welche Ableitungen können wir unter anderem auch für die Bundeswehr, für die Streitkräfte oder auch für Deutschland als Gesellschaft daraus ziehen.
Also strategische Analysen. Dazu passt, dass Sie fürs German Institute for Defense and Strategic Studies arbeiten. Ich übersetze das mal ganz salopp. Deutsches Institut für Verteidigung und strategische Studien. Was genau verbirgt sich dahinter konkret?
Das GIDS ist der Think Tank der Bundeswehr. Wir werden getragen von den Zollen einmal ein Teil an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg und das andere Standbein ist die Helmut-Schmidt-Universität ebenfalls in Hamburg, die Bundeswehr-Universität und wir forschen und beraten zu militär- und sicherheitspolitischen Fragen. Wir haben den Luxus, dass wir nicht Sprecher des Ministeriums oder der Regierung sind, sondern unabhängig Analyse treffen dürfen und aus unserer eigenen Erfahrung und Expertise heraus, unter Anwendung von wissenschaftlichen Methoden, Studien und Empfehlungen schreiben können und die dann entsprechend vorlegen, auch in die Öffentlichkeit wirken können. Wir leisten dadurch einen Beitrag zur Debatte, zu sicherheitspolitischen Debatten innerhalb Deutschlands, aber beraten auch das Bundesministerium der Verteidigung oder die einzelnen Teilstreitkräfte in spezifischeren Bereichen.
Das sind dann also die sogenannten Entscheidungsträger. Also Sie beraten ganz konkret quasi den Bundesverteidigungsminister.
Mittelbar, ja.
Mittelbar, also oder seine
genau, also
darunterliegenden.
Wir sind in erster Linie, arbeiten wir der Abteilung Politik im Bundesministerium der Verteidigung zu, wenn wir ins Verteidigungsministerium schicken können, aber auch von den anderen Abteilungen mit Aufträgen versehen werden.
Im Moment ist ja gerade die Bedrohung durch Russland sehr präsent. Zu welchen Waffen raten Sie denn diese Entscheidungsträger?
Also ich rate nicht zu einzelnen spezifischen Waffensystemen. Ja. Das müssen tatsächlich die Teilstreitkräfte selber wissen, aufgrund von Analysen, wie sie heute und morgen kämpfen wollen und können.
Okay.
Das richtet sich auch immer daran, was der Auftrag ist der einzelnen Teilstreitkräfte. Aber wenn Sie drauf raus wollen, ob ich zu Drohnen oder klassischer Technik raten würde.
Muss ja nicht oder sein, kann ja beides, ja.
Dann würde ich tatsächlich sagen, was gerade passiert ist, dass wir die letzten Jahre gerade durch den Krieg Russlands in der Ukraine gesehen haben oder sehen können, dass sich Kriegsführung, Landkriegsführung, aber auch Luftkriegsführung durch den vermehrten und massenhaften Einsatz von Drohnen durchaus geändert hat. Und vieles, was Landstreitkräfte bisher gemacht haben, so nicht mehr funktioniert, wie es bislang bis vor 5 Jahren noch funktioniert hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Bewegung auf dem Gefechtsfeld, weil durch Drohnen entsprechend es jetzt dazu kam, dass das Gefechtsfeld viel, viel transparenter geworden ist. Ich kann Bewegungen nicht mehr gut verschleiern, nicht mehr gut verstecken. Das bedeutet, dass Landstreitkräfte beispielsweise viel, viel früher aufgeklärt werden, als es noch vor einigen Jahren wurden. Auch dauerhafter überwacht werden können. Und es ist jetzt die Landstreitkräfte, und da reden wir über alle Landstreitkräfte eigentlich, die sich darauf einstellen müssen, weil Drohnen werden wir Zukunft in allen Kriegen sehen. Die müssen sich darauf einstellen und die große Frage ist, wie kann wir es schaffen, als Landstreitkräfte zur Bewegungskriegsführung, wie wir das eigentlich immer so in unserer Doktrin drin hatten und wie wir das auch ausgebildet haben, zurückkehren. Weil das findet derzeit zum Beispiel im Russlands Krieg gegen die Ukraine zum Großteil nicht mehr statt. Weil die Bewegung, einfach wir reden eigentlich immer davon, dass wir drei Elemente so auf dem Gefechtsfeld haben. Das ist Feuer, also die Wirkung mit Waffen.
Klar.
Wir haben die Bewegung und wir haben Sperren, also Orte, wo Bewegung nicht stattfinden kann.
Sperren und so.
Zum Beispiel. Oder Engen oder Flussübergänge zum Beispiel, die Bewegung einfach hemmen und kanalisieren. Und der geschickte Truppenführer nutzt diese drei Elemente so aus, dass er seinen Gefechtserfolg erzielt.
Logisch.
Und mit Drohnen jetzt haben wir eine deutliche Verstärkung gesehen auf Seiten des Feuers, das die Drohne mitbringt als Waffenträger und der Sperre, weil die Drohne überwachen kann und auch Minen legen kann zum Beispiel. Und das Element der Bewegung, das hat darunter stark gelitten. Die kann nicht mehr so stattfinden, wie noch vor einigen Jahren stattgefunden hat. Und hier Lösungen zu finden, wie man allgemein Bewegung auf dem Gefechtsfeld wieder überhaupt stattfinden lassen kann. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe, jetzt konzeptionell und was Ideen angeht, die allgemeinen Landstreitkräfte gerade überhaupt haben.
Nicht pietätlos verstehen, aber da ist ja im Grunde der Ukraine-Krieg gerade eine Goldgrube für Sie an Wissen, oder?
Ich würde das nicht Goldgrube nennen, aber das ist wie ein Bruthaus für neue Taktiken, Techniken und Einsatzverfahren gerade. Und dort, weil dieser Krieg sowohl für die Ukraine als auch für Wladimir Putin selbst als existenziell empfunden wird auf der einen Seite und für die Ukraine existenziell ist, müssen die natürlich auch in diesen Krieg alles reinwerfen, was geht entstehen beide Seiten unter enormem Adaptionsdruck. Und wenn die entsprechenden Ressourcen da sind, der Adaptionsdruck dort sind, dann verändert sich Kriegsführung. Und in einer Art und Weise, wo man sagen kann, das ist nicht nur auf diesen Krieg beschränkt. Dort sind auch viele Elemente dabei, die jetzt auch horizontal sich über die ganze Welt in andere Konflikte ausbreiten würden. Und wir sehen das ja bereits auch, wenn wir in die Golfregion sehen, dass wie der Iran-Krieg führt, wie die Proxys des Iran, also die Houthis, Hamas, Hisbollah-Krieg führen, dass diese Techniken, die zum Großteil teilweise in Russland-Ukraine-Krieg entwickelt wurden, die verbreiten sich gerade über die Welt. Und Einsätze und Konflikte in Zukunft man muss sich darauf einstellen, dass uns das überall begegnen kann.
Sie haben gesagt, Krieg ohne Drohnen wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Was macht die Bundeswehr, um an dieses wichtige Wissen heranzukommen, wie man sowas führt oder verteidigt?
Ja, also die Bundeswehr, wir beobachten natürlich den Krieg dort genau, was stattfindet, was nicht nur technisch stattfindet, sondern wie sich auch Taktik verändert. Einzelne Soldaten und Ämter und Organisationen bei uns sind im Austausch mit auch Soldaten in der Ukraine. Es gibt dort Formate. Man lässt sich dort mehr oder weniger auch beraten durch Ukrainer. Und dann setzt die Bundeswehr zunehmend selber natürlich, haben wir erkannt, dass es ohne Drohnen nicht mehr gehen wird. Wir haben auch schon vor dieser Kriegsstrecke von der Drohnen eingesetzt, nur nicht in dieser Masse.
Es gab ja so eine intensive Diskussion auch in der Bundesregierung oder vorherigen Bundesregierung darüber, ob man überhaupt Drohnen ethisch einsetzen sollte oder nicht. Und da war ja lange eine Anti-Haltung
das zu spüren. Wir hatten im Rahmen der Auslandseinsätze hatten wir ja die Diskussion darum, ob wir Langstreckendrohnen bewaffnen sollte.
Genau.
Es war mehr eine politische Diskussion an der Stelle, darum ging es, wie möchte Deutschland im Ausland Krieg führen, und da war ja die Befürchtung da, dass wir vergleichbar wie Amerikaner sowas Drohnenkrieg über der ganzen Welt stattfinden lassen sollte. Dafür, dass wir Soldaten keinen Eid geschworen, von dem her war das eine Diskussion, die so ein bisschen an meiner militärischen Realität zumindest vorbeiging, weil ich immer an Recht und Gesetz gebunden bin. Und für mich das nur eine weitere Waffe im Arsenal eigentlich gewesen wäre, die man hätte einsetzen können. Aber ich denke, die Diskussion, ob man Drohnen bewaffnen sollte, die ist eigentlich keine echte Diskussion mehr. Es wäre eine vergleichbare Diskussion, ob man sich irgendwann mal nochmal drüber unterhalten muss, ob wir Schießpulver auf dem Gefechtsfeld verwenden
ist
können
oder
nicht.
Ist von der Wirklichkeit überholt worden. Einfach, ne? Ja. Stand heute, was würden Sie sagen, ist die wichtigste Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg?
Also ich denke, die wichtigste und einschneidendste Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg ist, denke ich, dass Krieg in Europa wieder eine Realität geworden ist, auf die man sich einstellen muss. Und dass jetzt ganz konkret das Regime Putin willensfähig und in der Lage ist, Krieg zu führen. Auch einen vollen Krieg, nicht nur kleine Scharmützel irgendwo. Und dass die russische Regierung auch willens ist, ohne Rücksicht auf eigene Verluste andauernd Krieg zu führen, so lang, bis der Gegner irgendwann mal aufgrund von Hoffnungslosigkeit, Zermürbung oder reiner Erschöpfung nicht mehr Krieg weiterführen kann. Das ist, denke ich, eine der Erkenntnisse. Die andere ist, denke ich, dass es sich für uns als demokratische Staaten lohnt, autoritären Herrschern, die ihren Macht- und Einflussbereich erweitern wollen, dass es sich lohnt, als demokratische Gesellschaften da dagegen zu halten und den Kampf aufzunehmen und uns entsprechend nicht übernehmen zu lassen oder besiegen zu lassen. Und dass es einem auch nichts bringt, einfach umzukippen, weil das den an solchen Gegnern nur weiter ermutigen würde, weiterzumachen.
Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Strategie der Bundeswehr?
Das ist das strategisch und sowohl unser Minister als auch der Generalinspekteur werden nicht müde, das zu sagen. Bedeutet das, dass wir diesen alten Spruch aus Römers Zeiten noch, dass wer den Krieg nicht möchte, sich dafür genau rüsten sollte. Also willst du Frieden, rüste für den Krieg. Zumindest so weit ernst nehmen müssen, dass wir sowohl den Willen als auch die Fähigkeit entwickeln, falls es uns aufgezwungen werden sollte, entsprechend angemessen schnell und auch mit der Möglichkeit und mit einem Plan, das für uns zu einem guten Ausgang zu bringen, vergleichsweise guten Ausgang zu bringen, dass wir dort den Kampf annehmen und führen können.
Und wenn Drohnen da so eine wichtige Bedeutung inzwischen haben, braucht man in Zukunft überhaupt noch sowas wie klassische Panzerschiffe oder Kampfjets?
Also wir werden sicherlich sehen, gerade getrieben durch die Drohnenentwicklung, dass sich manche Waffensysteme verändern werden.
Das ist klar.
Dass die nicht mehr möglicherweise so aussehen, wie sie heute aussehen und dass eine Entwicklung an der Stelle irgendwo endet und dann eine neue Entwicklung beginnt. Also ich mache das mal zum Beispiel am Kampfpanzer fest. Ja. Kampfpanzer waren ja bislang in alter Doktrin immer so die Durchbruchswaffe und die Waffe, mit der man dem Gegner massiert, durchstößt, um dann Raum zu nehmen, tief in die Tiefe des Feindes reinzustoßen, gegnerische Kräfte einzuschließen, dort an die wichtigen Punkte ranzukommen, damit den Krieg schnell entscheiden zu können. Genau. Das war so die Aufgabe von Kampfpanzern, dort mit Feuer und Bewegung schnell reinzukommen. Jetzt hatte ich ja vorher schon gesagt, Bewegung findet auf dem Gefechtsfeld nicht mehr so statt. Das Feuer ist geblieben, der Schutz des Panzers ist auch noch geblieben. Aber er kann sich in seiner Bewegung und der Stoßkraft, die er aufnehmen soll, nicht mehr so entfalten, wie er das macht. Außer man schafft ihm diesem Raum, wieder das zu machen. Das wäre A, die Frage, was muss ich dazu machen, um dem Panzer wieder den Raum zu schaffen? Und B, wenn ich ihm den Raum geschaffen habe, ist dann überhaupt noch der Kampfpanzer nötig in der Form, wie wir ihn jetzt haben, um dort reinzustoßen, oder reicht nicht vielleicht was anderes? Das muss man sagen, das ist, wenn man auch die Kriegsgeschichte anguckt, gerade jetzt was den Panzer angeht, die ja irgendwo eine Entwicklungslinie zurück zur schwereren Reiterei und Kavallerie haben, war das immer ein Thema, dass die schwere Reiterei und das vorher das Rittertum eingesetzt wurde und genau das versucht hat, Stoßkraft zu entwickeln und in die gegnerischen Reihen reinzufallen und eine Schlacht zu entscheiden, indem man irgendwo die Linie aufreißt.
Genau.
Und es wurden immer Gegenwaffen dazu entwickelt. Das heißt der Langspeer, das heißt die Langbogen der Briten gegen die Franzosen im Hundertjährigen Krieg. Und dann sind dann Panzer ein paar Mal oder Reiterei gescheitert.
Ja.
Und dann hat man festgestellt, das funktioniert so nicht mehr. Aber dann hat man sich wieder drauf besonnen, aber was funktioniert denn noch? Und da hat sich die Truppengattung immer adaptiert. Weil was ich immer brauche, ist andere Möglichkeiten, die der Panzer bietet. Schnell irgendwo auf einem Gefechtsfeld sich zu bewegen, überlegen Aufklärungsmöglichkeiten.
Ja.
Und dann, wenn es darum geht, tatsächlich das Gefecht zu sehen, da hatte ich auch schon mal gesagt, wenn es einen Panzer nicht gäbe, ich werde ja immer irgendwo auf dem Gefechtsfeld auch vielleicht direkten Kampf führen müssen. Gegen gegnerische Soldaten, die irgendwo nicht weit entfernt sind. Also ich brauche irgendwo Flachfeuer. Eine Kanone zum Beispiel oder eine Rakete oder einen Granatenwerfer. Mhm. Den ich vielleicht nicht mehr allein als Schütze tragen kann. Mhm. Also brauche ich irgendein Gefährt, wo ich ihn draufstellen kann. Mhm. Und wenn ich ihn dort draufgestellt habe, dieses Geschütz, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn er auch ein bisschen gegnerisches Feuer abhalten könnte. Also mache ich ein bisschen Panzerung drumherum. Mhm. Und dann bin ich wieder beim Panzer gelandet. Also von dem her, dass wir werden solche Panzerfahrzeuge zum Beispiel immer brauchen, die irgendwo Wirkung auch gegen gegnerisches Feuer irgendwo hinbekommen. Ob der Panzer dann in der Zukunft so aussehen muss, jetzt, dass in Deutschland im Leopard 2 dann zum Beispiel vier Mann drin sitzen, die ich entsprechend mitpanzern muss und was die Sache natürlich groß und schwer macht. Mhm. Und der eine Kanone hat, mit dem ich fast einen Meter gerollten Panzerstahl durchschlagen kann, wenn solche gegnerischen Panzer dann gar nicht mehr da sind oder die ich anders sammle. Das kann natürlich sein, dass ich dann sage, gut, ich gehe vielleicht in Zukunft mehr und ich muss dann vielleicht nicht rausnehmen, aber ich ergänze ihn zum Beispiel mit mehr Systemen, die unbemannt sind, die dafür viel günstiger sind, aber in Masse mehr herstellbar. Ich habe dann weitere geschützte Fahrzeuge, mit denen ich solche unbemannten Fahrzeuge steuern kann und den Überblick über das Gefechtsfeld erhalte. Ich habe vielleicht mehr Fahrzeuge, die mehr weitreichende Waffenwirkung bringen, die zum Beispiel Drohnen mitführen oder so. Also da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Ich muss halt immer gucken, wie kann ich kämpfen, wie möchte ich kämpfen oder wie muss ich kämpfen. Und dann versuchen, die beste Möglichkeit zu finden. Und wir werden uns dort genauso weiterentwickeln, wie andere sich auch weiterentwickelt haben. Das ist einfach der Lauf der Dinge und durchaus auch militärische Evolution, die da stattfindet.
Glauben Sie, der nächste Schritt wäre dann der komplett ferngesteuerte Panzer?
Ich würde jetzt derzeit eher einen Mix sehen aus bemannten und unbemannten Systemen, wo der Schwerpunkt dann dorthin geht, im unbemannten System diese typischen 3D-Arbeiten zu geben. Das ist dull, dangerous and dirty, also langweilig, gefährlich und dreckig, um Masse auf dem Gefechtsfeld zu generieren, ohne die eigenen Menschen. Und uns sind ja die Soldaten wichtig. Ich will ja abends auch wieder zu meiner Familie zurück, um möglichst überlebensfähig dann auch zu bleiben und die Systeme eher die gefährliche Arbeit machen zu lassen.
Was den modernen Kampf mit Drohnen angeht, gab es ja in letzter Zeit zwei Übungen, bei denen ukrainische Drohnenpiloten NATO-Verbände sowohl auf der schwedischen Insel Gotland als auch in Estland in Rekordzeit außer Gefecht gesetzt haben. Wie haben Sie das geschafft?
Also ich habe von diesen beiden Übungen gehört, beziehungsweise gelesen. Die Berichterstattung, die in Medien war, das war ja einmal dieser Hedgehog 2024, als Esten zusammen mit Briten dort gekämpft haben und gegen einen ukrainischen Drohnenzug angetreten haben sollen. Ich weiß aber das genaue taktische Aufstellung der Übung kenne ich jetzt nicht. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wo die waren, wer welchen Auftrag hatte. Das wäre wichtig, um das genau zu... Ich kann Ihnen nur, das muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren an der Stelle. Okay. Ich war ja auch schon in Übungen. Ich bin ja früher auch Panzer gefahren. Und es kann sein, dass es einfach mal an einem Tag dumm läuft. Uns ist das auch schon passiert. Man verliert irgendwo die Orientierung, weiß nicht genau, wo der Feind steht. Mhm. Und dann ist auf einmal die eigene Kompanie in der Übung, in der simulierten gegen eine gegnerische Kompanie, teilweise nur gegen einen Panzer, den man nicht gesehen hat, plötzlich innerhalb von 5 Minuten zerschlagen. Weil wir gerade aus Wald in eine freie Fläche gefahren ist. Und dann stand der dort links von uns 400 Meter entfernt und wir haben nicht gesehen. Und da ging das pang, 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 pang. Sowas kann passieren. Deswegen, und so eine Übung und gerade Panzergefecht kann sehr, sehr schnell ausgehen. Man muss da wirklich differenzieren und gucken, was hat jetzt dieses Gefecht entschieden, was war da los und wo muss ich jetzt aber wirklich rangehen und sagen, hier muss ich lernen, hier muss ich mich, also das ist jetzt nicht nur dieses Gefecht schiefgegangen, sondern hier muss ich strukturell ran oder muss ich in der Ausbildung ran oder muss ich von Fähigkeiten her ran. Und ich denke, da sind wir durchaus auch dran. Die Flugabwehrfähigkeit, gerade von Landstreitkräften, ja, ist ja eines der Prioritäten, deren Themen auch, ja, die wir haben. Und unser Inspekteur des Heeres wird da auch nicht müde, das zu sagen, und andere auch. Und es werden ja Systeme ja auch beschafft in diese Richtung und zusätzlich noch ergänzt. Also wir bekommen ja, wir hatten es ja vor knapp 15 Jahren aufgelöst, wir bekommen ja wieder eine Heeresflugabwehrtruppe dazu. Mhm. Gefechtsfahrzeuge selber werden sicherlich mehr geschützt werden, die einzelnen Soldaten werden mehr geschützt werden. Und das findet alles statt. Also es sind Systeme auch im Zulauf, mhm, dass es zum Beispiel Geräte gibt, die Drohnen, die funkgesteuert sind, entdeckt werden können. Mhm. Detektor, dass man, klar, überhaupt mal eine Ahnung hat, dass dort was fliegt. Mhm. Dann gibt es für den Soldaten zu Fuß gibt's Gewehre zum Beispiel, die entsprechende Zielvorrichtungen drauf haben, die gerade für einen Kampf gegen Drohnen optimiert sind, um dort auf den letzten Meter nochmal eine Abwehrchance zu haben.
Es gibt also tatsächlich Waffen, mit denen man einen Mann Drohnen sozusagen abschießen kann als einzelner Soldat? Gibt es tatsächlich?
Ja, also es gibt, das ist, ich kann an das Gewehr, kann ich ein Zusatzaggregat drauf machen, kommt ein neues Visier oben drauf. Mhm. Das hat so eine Bilderkennung mit drin, das würde mir so eine Drohne erkennen, mhm, oder zumindest markieren. Mhm. Und das hat dann so einen kleinen Feuerleitrechner mit drin und kann die Bewegung vorhersehen und zeigt mir dann an, wo ich hinzielen muss. Mhm. Und es ist dann am Abzugsbügel ist dann noch so eine kleine technische Vorrichtung da. Ich drücke also den Abzug und erst wenn ich quasi den richtigen Vorhalt gebe, dann gibt das System den Schuss frei. Also von dem her kann ich treffsicherer dort schießen. Wir haben handbetätigbare Jammer, mit dem ich die Funksteuerung möglicherweise, falls es eine funkgesteuerte Drohne ist, unterbrechen können, zunehmend im Einsatz. Und das ist aber, das ist die letzte Linie der Verteidigung. Ich möchte dann nach Möglichkeit gucken, dass die Drohne jetzt gar nicht erst auf diese Entfernung, wo diese Waffen und Jammer wirksam werden können, überhaupt an mich rankommt. Und dort geht es dann dran, das als mehrlagiges System zu machen. Man muss das vielleicht ein bisschen so vergleichen und sehen, als wir in den Einsätzen zum Beispiel in Afghanistan waren, da wurde die IED, also die selbstgebaute Sprengfalle, also zur großen Bedrohung für uns, die irgendwo am Straßenrand verbracht wurde. Die unmittelbare Auswirkung war, dass immer, wenn wir an den Straßenrand gefahren sind, erstmal die Tür aufgemacht haben und im Umkreis von 5 und 25 Meter geguckt haben, wo ist was, liegen dort Drähte rum, ist dort irgendwas sichtbar. Aber das ist nur so das letzte Ding. Mhm. Eigentlich musste man dann dorthin gehen und zu gucken, ja, wer hat denn die dort wann verbuddelt und wo kamen die her und wer hat das finanziert und wo kamen die Einzelkomponenten her und wer hat die verbracht. Und so ähnlich muss man es auch mit der Drohne sehen. Das muss man als Gesamtsystem begreifen, die gegnerische Drohne, und dass sie 10 Meter vor einem ist und im Endanflug, das ist nur der letzte Punkt von einer langen Kette, die irgendwo bei den Rohstoffen begonnen hat, über eine Produktion, über Lieferketten, über Fabriken, wo die Endmontage macht, Auslieferung an eine Front oder an einen Truppenteil, der den dann einsetzt. Und das Ziel wäre ja dann eigentlich dorthin zu kommen, dass ich sage, ich unterbreche nach Möglichkeit diese Kette, wo immer möglich und wo das sinnvoll möglich ist, um die Drohnengefahr insgesamt für mich zu verringern. Klar. So dieses Prinzip, nicht den Pfeil abzuschießen, sondern eher den Schützen oder den Bogner oder den Wald, wo nachher die Pfeile draus gemacht werden.
Genau. Was diese Drohnenabwehrsysteme jetzt mal angeht, ist die Bundeswehr jetzt schon genug ausgerüstet damit? Ich glaube mal nicht, oder?
Also ich denke, wir kommen qualitativ so langsam ran, wir ziehen nach, wir rüsten jetzt gerade aus. Also wenn wir jetzt die ganze Bundeswehr nehmen würden und sagen, die ganze Bundeswehr jetzt morgen raus, dann könnten wir vermutlich nicht alle auskömmlich ausstatten. Aber die einzelnen Truppenteile, wo wir einfach aufgrund der Lage, weil sie jetzt zum Beispiel in Litauen stationiert sind, eher oder zunächst bedroht wären, die werden jetzt prioritär ausgestattet. Ja. Die machen auch viel selber. Da gab es ja erst vor wenigen Wochen, lief das an, eine Übung dort. Mhm. Und die haben sich ganz, also General Huber und seine Truppen, die bereiten sich darauf vor. Ah, die werten das ganz deutlich aus. Also das geht dahin, dass Gefechtsstände, wir hatten die früher als Fahrzeuge oder als Zelt irgendwo im Wald stehen mit Tarnnetz drüber. Ja. Das ist jetzt alles unterirdisch gegangen. Ja, also ich muss mich heutzutage eingraben, weil ich sonst nicht mehr überlebensfähig bin. Ja. Alles, was Drohnenabwehrgerät geht für einen Einzelschützen, ist da. Die eigene ELOKA ist dabei, also die ELOKA? Kräfte zum elektronischen Kampf, die die Lage haben, mehr oder weniger das elektromagnetische Spektrum einmal aufzuklären und festzustellen, dort sendet jemand und dann gegebenenfalls auch Möglichkeiten haben, weiträumiger solche Einflüsse da zu stören und gegnerische Drohnen somit zu unterdrücken. Die waren mit dabei. Wir bekommen noch Systeme, das dauert allerdings noch seine Zeit. Flugabwehrpanzer sind wieder im Kommen und dann wird es darum gehen, setzen eigene Drohnen auch ein. Wird es darum gehen, auch dann die Beschaffung weiter fortsetzen zu lassen, und das vieles eingeleitet, dass die eigene Truppe auch so ausgestattet ist, dass sie da dagegen halten kann und entsprechend ein gegnerisches Drohnenteam auch aufklären kann und dann bekämpfen kann, sodass die keine Drohnen mehr steigen können. Und das sind die gerade dran. Also die lassen mittlerweile auch ihre eigenen Drohnen fliegen. Es muss dort wohl nur so gesurrt und gesummt haben. Mhm. Also es findet dort auch nichts mehr ohne statt. Und von dem her stimmt mich das insgesamt eigentlich recht zuversichtlich, dass wir das als Organisation, zumindest für jetzt für den Bereich Landstreitkräfte dort an der Stelle, schon mal so verinnerlicht haben, dass wir die richtigen Lehren draus ziehen. Und wir müssen uns natürlich selber einschütteln. Weil eins ist auch klar, wir können nicht die gleichen schnellen Entwicklungssprünge machen wie die Ukraine, die jeden Tag im Kampf steht. Und diese Drohnen, die ihnen geliefert wird, auch ja im Kampf verbraucht und da neue brauchen und da entsprechend auch stetige Weiterentwicklung und Umwälzung dort stattfindet. Wir müssen uns sprungweise dort vorarbeiten. Wir müssen sagen, was brauchen wir heute, was brauchen wir in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, und das entsprechend beschaffen und dann so nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, in diese Richtung soll es gehen. Und so möchten wir auch kämpfen in Zukunft. Ja. Und diese Grundlagen, die schaffen wir gerade. Also insgesamt sind wir nicht so weit wie die ukrainischen Streitkräfte, die so lange im Feuer stehen. Aber ich denke, derzeit, was ich die letzten Monate gesehen habe, stimmt mich da eher positiv.
Gibt es eigentlich schon technische Mittel gegen die Glasfaserdrohnen, also die ja nicht durch elektronische Gegenmaßnahmen verhindert werden können?
Eine Möglichkeit ist natürlich, die abzuschießen.
Klar.
Das ist die einfachste. Dann die zweite Möglichkeit ist, möglichst schnell den gegnerischen Drohnengefechtsstand aufzuklären und die zu bekämpfen und Munitionslager, wo die zwischengelagert werden, wenn sie an die Front gelaufen sind. Das sind die besten Methoden. Man kann versuchen, es gab durchaus Ansätze, die Drohnen zu kappen. Die Glasfasern zu kappen, indem ich zum Beispiel wie so Balkenmäher oder sowas aufstelle oder irgendwo an Hochspannungsleitungen und Vergleichbaren, wo ich weiß, da müssen sie durchkommen, Vorrichtungen aufstellen, die kappen, da muss ich natürlich große Gebiete oder sowas mit sowas versehen. Von dem her ist das oftmals auch ein Notbehelf und auch nicht immer hundertprozentig wirksam. Und dann gibt's die Möglichkeit, das wäre so das, was wahrscheinlich am besten funktioniert, ist erstmal, ich muss wissen, dass die dort fliegen. Das bedeutet Bodenüberwachungsradare und Vergleichbares. Ja. Da machen die Ukrainer viele gute Erfahrungen seit ungefähr einem Jahr damit und setzen die vermehrt an der Front ein, dass sie ein Lagebild haben, wo fliegt was. Abfangdrohnen, dann die kleine günstige Drohnen, die dazu gedacht sind, auch solche Drohnen abzufangen, dort reinfliegen, kleine Ladung dran, die dann sozusagen sprengen, bevor sie ankommen. Und es wird ja immer noch entwickelt und geforscht und es gibt den einen oder anderen Prototypen, weil Glasfaserdrohnen lassen sich ja nicht mehr direkt Funk stören.
Genau.
Aber dass ich mehr oder weniger deren Schaltkreise überlaste, indem ich sie mit hochenergetischen Mikrowellen beschieße. Okay. Das funktioniert in Demonstratoren, funktioniert das ganz gut. Die Briten haben da zum Beispiel ein System gebaut. Ich glaube, deutsche Entwickler arbeiten auch an dem einen oder anderen, wenn es darum geht, irgendwo sowas in der Punktverteidigung zu machen, also dass ich irgendwo einen Stützpunkt absichere, ist sicherlich Laser noch eine Option, an der gerade auch geforscht wird und wo es Prototypen gibt, die sowas relativ auch dauerhaft kostengünstig machen können. Das sind die verschiedenen Ansätze, die mir derzeit bekannt ist, die da so gefahren werden, um auch der Bedrohung durch Glasfaserdrohnen dort Herr zu werden.
Oberstleutnant Andreas Rapp, vielen Dank für das Gespräch.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Unsere Bundeswehr hat jetzt jedenfalls die Einsicht, dass Drohnen bei der Landesverteidigung unverzichtbar geworden sind. Auch die Politik hat das inzwischen verstanden. Aber bekommen unsere Soldaten auch wirklich die Unterstützung und Gelder von der Politik, die sie brauchen? Auch darum geht es im zweiten Teil unserer Themenwoche mit unserem Hamburger Drohnenexperten Oberstleutnant Andreas Rapp von unserer Bundeswehr. Empfehlt uns gern weiter, abonniert uns auch gern. Wir freuen uns über Feedback. Könnt ihr uns auch einfach mailen unter stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.